Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell starte ich hier mit einem Hallo.
Hallo.
Es ist immer beruhigend, wenn eins zurückkommt. Das ist der Fall. Ich freue mich, dich kennenzulernen, sage ich mit vorsichtiger Skepsis. Und wir kennen uns nicht, so viel steht fest.
Ja.
Ja. Ich könnte dich jetzt nach einem Vornamen fragen, wenn du das für unverdächtig hältst, ihn mir mitzuteilen.
Ja, also er ist nicht unter den Top 10. Also ist dadurch kannst du schon ein bisschen was dann eingrenzen. Also der häufigste Name in Deutschland, glaube ich. Aber ich sag ihn dir gern, weil ich mag ihn auch gern. Also ich
das ist ja schon mal was, ja.
Sehr zufrieden mit meinem Vornamen.
Das ganz gut gemacht. Tatsächlich sagen das relativ wenig Leute, habe ich so das Gefühl,
echt?
Über ihren eigenen Vornamen, ja. Grüße an deine Eltern. Da bin ich jetzt sehr
gespannt. Vor allem an meine Mama tatsächlich.
Da bin ich sehr gespannt, was sie daraus gemacht haben.
Ja, Maren.
Maren. Da muss ich kurz überlegen, da gibt es, glaube ich, multiple Schreibweisen.
Ja, ist nicht die französische Variante Maren mit diesem Akzent und so und Doppel-E und so, sondern es ist wirklich das Skandinavische eher das Kurze, also Maren von Mare Meer.
Und auch nur einfach Vokalen an jeder Stelle.
Ja.
Maren, es freut mich, dich kennenzulernen. Ich könnte jetzt sofort mal nach diesem Einstieg fragen, bist du Linguistin?
Ich bin keine Linguistin,
ja.
Aber ich habe in meinem Studium Computerlinguistik und damit auch ein bisschen Linguistik gemacht.
Ach, guck
mal
an.
Das ist sozusagen der erste Hint jetzt hier.
Tatsächlich ist das ja auch verwandter, als man so denkt. Also ich habe auch Sprachwissenschaften und Informatik studiert und war überrascht darüber, gerade so im Bereich Syntax, also Sprachen aufgebaut sind, wie viel Überschneidungen es da am Ende gibt. Ich halte das mal im Hinterkopf, aber würde auch ganz gerne die von meinem Redakteur liebevoll zusammengestellten Hinweissätze noch ins Spiel bringen, bevor wir uns hier im Kopf und Kragen geredet haben, und das hier, das wäre der erste.
16. März 2020. Die Welt ist eine andere geworden. Sie hält den Atem an. Corona hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Überall. Welche Bilder werden im Gedächtnis bleiben?
Na, da ist die fröhliche Stimmung ja gleich wieder dahin, Mensch.
Das ist schon sehr deep jetzt auf jeden Fall.
Ja. Jetzt muss ich die eine Information, die ich von dir habe, mit der zweiten Information, die ich vermeintlich von dir habe, versuchen übereinzubringen, nämlich, dass du was mit Computerlinguistik, also mit Programmiersprachen möglicherweise zu tun hast, irgendwie was mit diesem ganzen IT-System vielleicht was. Ich habe jetzt gerade direkt an KI gedacht, weil wenn es um die Lösung von Problemen geht, ist das ja gerade eine der angesagtesten Techniken, das die Computer einfach selber lösen zu lassen.
Das war ein Teil des Studiums.
Ein kleiner Teil.
Ein Achtel.
Ein Achtel,
Es gab 8 Module tatsächlich.
So präzise, okay.
Ja, da sind wir wieder beim Thema Gedächtnis, ne? Also
stimmt, ja. Hast du denn auch was mit dem zu tun, was wir da am Ende gehört haben? Also quasi mit der zukünftigen Retrospektive auf diese Zeit, in der wir uns gerade noch befinden?
Ich hoffe, ein kleines Stückchen dazu beitragen zu können, weil ein anderer Teil des Studiums tatsächlich viel damit zu tun hat. Also du hast ja eben schon künstliche Intelligenz genannt. Und der Gegenspieler, oder nicht Gegenspieler, aber so das Gegenteil vielleicht, ohne dass wir jetzt zu philosophisch werden, aber die andere Seite davon ist ja die natürliche Intelligenz. Mhm. Also, und da sind wir natürlich dann bei sowas wie Gedächtnis und Gehirn. Werfe ich mal noch einen ganz wilden Begriff hier in den Raum.
Satz Nummer 2.
Zu Beginn der Pandemie waren es besonders die Bilder aus Norditalien mit Krankenhäusern jenseits der Belastungsgrenze und Beerdigungen unter Ausnahmezuständen, die uns die besondere Bedrohung durch Corona gezeigt haben.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Es war brutal. Es ist unvergleichlich. Ich habe sowas nie vorher in Nigeria erlebt. Warum haben sie das Licht ausgeschaltet und Menschen getötet?
Jetzt verlassen wir Corona ein bisschen. Es geht immer noch um die Dinge, die uns erreichen, die uns vielleicht auch in Bildern, da passt es ja vielleicht immer noch, in Bildern erreichen und das, was wir vielleicht auch draus machen. Vielleicht geht es am Ende, wenn ich jetzt ähnlich deep unterwegs sein will, wie das hier diese Töne und du die ganze Zeit tun, ne, um die Frage, was ist eigentlich Wahrheit und wie viel Wahrheit bekommen wir eigentlich aus den Bildern, die uns so umgeben oder sowas in der Richtung. Jetzt hast du eben
Also würden wir jetzt Topfschlagen spielen, würde ich sagen heiß.
Okay, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das heißt, du beschäftigst dich mit Bildern, die wir unter anderem in den Nachrichten zum Beispiel jeden Tag um die Ohren gehauen bekommen.
Ja, um die Ohren und vor allen Dingen ins Gehirn rein.
Mhm. Und damit beschäftigst du dich wahrscheinlich auch mit dem, was das mit uns macht, also was wir mit diesen Bildern in unserem Hirn machen, nämlich einmal speichern, da wären wir beim Gedächtnis. Aber wir verarbeiten sie ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise und generieren da irgendwas draus. Informationen, Gefühle, Emotionen, das ist das Gleiche. Sowas in der Richtung.
Ja. Und noch, du hast gesagt, Wahrnehmen und Gedächtnis. Und das klang so ein bisschen, als ob das zwei getrennte Prozesse sind.
Mhm.
Und eine Sache, die mir ganz wichtig ist oder die ich versuche, Menschen mitzugeben, weiterzugeben, ist, dass das immer miteinander verbunden ist und durcheinander bestimmt wird. Also wir alle niemals die Welt objektiv wahrnehmen können und damit auch sozusagen keine objektiven, jetzt sind wir bei der künstlichen Intelligenz, der Unterschied, objektiv abspeichern oder objektive Informationsverarbeiter sein können.
Dann sind wir wieder bei der Frage, gibt es eigentlich eine Wahrheit? Also was ist Objektivität? Aber wir haben noch einen Ton, den wir jetzt irgendwie unterbringen, bevor ich dann versuche, mal konkret zu erraten, wer du denn bist. Also vor allen Dingen, was du machst. Also
hallo, hallo. Ihr hört den Voll-Gut-Podcast von Perspective Daily. Ich heiße Juliane und ich geleite euch heute durch den Podcast gegen die Weltuntergangsstimmung. Es ist wieder viel Gutes passiert im letzten Monat und darüber möchte ich heute mit unserem Autoren Benjamin Fuchs sprechen.
Hallo Juliane, hallo liebe Zuhörer.
Huh, da ist meine Stimme noch gleich wieder besser, Mensch. Okay, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gar nicht so weit weg bei dem, was du machst. Deswegen versuche ich jetzt mal erstmal abzustecken, du bist Wissenschaftlerin.
Ah. Ich weiß nicht, ob man mein tiefes Atmen jetzt gehört hat, wahrscheinlich schon. Ne? Also ist schon mal gut. Also ja.
Ja.
Aber nicht nur.
Okay. Okay.
Ich sag mit voller Überzeugung, ich bin Wissenschaftlerin.
Also ist in Ordnung.
Das ist schon gut.
Und das ist der Bereich, in dem du dich so grob aufhältst. Also du hast viel mit Wahrnehmung, mit Bildern, mit unserem Gehirn, mit all diesem ganzen Kram, über den wir gerade geredet haben, zu tun, was das mit uns macht und was das vielleicht auch nicht mit uns machen sollte oder wie wir das besser quasi angehen könnten, dieses ganze Thema.
Und reflektierter, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Mhm. Ja. Konstruktiver und reflektierter. Damit werde ich wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel weiter rausfinden, was du genau tust. Haben wir eben schon irgendwann festgestellt, irgendwas mit Medien, ne?
Genau, und da kommt jetzt, weil ich ja eben dieses, also um auf mein tiefes Ausatmen zurückzukommen.
Ja.
Und Wissenschaftlerin, du gesagt hast, und Medien und jetzt auch vielleicht so gerade der letzte Snippet oder der letzte Ton, den wir gehört haben, den dir dein Team vorgesetzt hat oder uns vorgesetzt hat. Ich wusste ja auch nicht, welche Töne das sind. Der spielt eine ganz wichtige Rolle, sozusagen, wenn wir jetzt mal Richtung, was ich mache, lebenswegtechnisch vielleicht auch. Da hat die Juliane nämlich am Anfang auch gesagt, von wo sie kommt quasi oder welches Medium sie präsentiert.
Perspective Daily.
Aha, ja.
Aha. Da bist also auch Medienmacherin quasi.
Mhm.
Reicht das jetzt, damit ich einen Punkt bekomme oder sollen wir jetzt noch stundenlang weitermachen?
Also du hast bei mir schon zwei.
Ach super, Mensch, dann hören wir doch auf mit diesem Krampf hier. Maren, schön dich kennenzulernen. Füge doch bitte einen Nachnamen hinzu und sag uns genau, was du tust.
Gott, oh Gott, jetzt können wir erstmal ausatmen.
Ja, Mann, es war aber auch ein Ritter, Mann.
Ich bin Maren Urner tatsächlich.
Hallo.
Und ich habe tatsächlich da vielleicht kurz der Hintergrund zu diesem ersten Studium mit den 8 Modulen.
Ja.
Weil mein erstes Studium war tatsächlich in Kognitionswissenschaften oder Cognitive Science.
Aha.
Und ich war ganz begeistert von dem Satz, wo du gesagt hast, dann Sprachwissenschaften und Informatik und wie überlappend das ist. Weil das war so mein Aha-Moment in diesen 3 Jahren Achterbahnfahrt von analytische Philosophie über Programmieren, über Neurobiologie, wo alle immer gesagt haben, was machst du da eigentlich?
Und warum das alles zusammen? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. So. Ja.
Genau, und es ist alles das Gleiche. Also es ist halt immer diese gleichen Muster. Also es ist natürlich nicht alles das Gleiche, aber das, was du so schön zusammengefasst hast, ne, sind diese Regeln, Rekursivitäten und so weiter und so fort und Syntax und Semantik und das Ganze und das gibt sich sozusagen die Hand und natürlich gibt es Unterschiede zwischen künstlicher natürlicher Intelligenz und so weiter und das ist ja dann das Spannende, aber diese Funktionsweise und wie wir versuchen, das zu verstehen vor allem, das ist halt eine Sprache quasi oder verschiedene Dialekte sind dann wie bei Programmiersprachen und anderen Sprachen. Naja, und dann ging das so weiter, ohne mich da jetzt komplett zu verlieren und dann habe ich neben der künstlichen Intelligenz mich eigentlich viel mehr für die natürliche interessiert und habe dann Cognitive Neuroscience gemacht in den Niederlanden. Mhm. Während meines Bachelor war ich dann auch schon in Kanada und habe da an der McGill ein Auslandssemester gemacht. Mhm. Und habe gemerkt, so dass mich diese ganze Sache, wie wir Informationen verarbeiten und vor allem diese Kernfrage, warum wir die Welt alle anders sehen, obwohl wir doch alle dieses Gehirn da oben drin haben.
Es ist eine wahnsinnig spannende Frage und ich bin ja froh, dass ich da jetzt mit einer Wissenschaftlerin drüber rede. Natürlich rutscht man da sofort in tief philosophische Gedanken ab, ne? Weil es ja auch erstmal erschreckend ist, wenn du nebeneinander sitzt und Voll. Du über Dinge sprichst und dann dir irgendwann bewusst machen musst, naja, da kommen wir nicht übereinander, weil wir sehen die Welt unterschiedlich und das liegt an nichts Speziellem, sondern es liegt einfach an dem, so wie wir funktionieren. Wir können die Welt, Welt nicht gleich sehen. So, ne?
Genau. Und das, also wunderbar zusammengefasst, weil da diese Erkenntnis, wenn wir uns die alle bewusst machen, dann erfährt, und jetzt kommt die Brücke gleich zum Journalismus, dann kann Kommunikation auch viel ehrlicher und ich wage auch ganz vorsichtig zu behaupten, besser funktionieren. Hm. Also wenn wir einfach diese Grenze abstecken und klar ist, wenn ich jetzt einen Begriff wie Freiheit benutze, dann verstehe ich den anders als du. Mhm. Und das natürlich irgendwie klar oder mehr oder weniger nachvollziehbar. Aber das Ganze geht ja noch tiefer und dann sind wir wieder bei der Wahrnehmung oder fängt noch basaler an. Bestimmt hast du auch dieses Kleid, The Dress mitbekommen, was 2015 war es, glaube ich. Das war dieses Internetphänomen, wo quasi die visuellen Neurowissenschaftler ihre Five Myths of Fame hatten, weil alle Menschen dieses Kleid angeguckt haben und einige Menschen haben es halt in Weiß und Gold gesehen, einige in Blau und Schwarz. Mhm,
genau, ja, habe ich mitbekommen und es ist wahnsinnig faszinierend, aber es ist wahrscheinlich überhaupt gar nicht faszinierend, weil es einfach unser Gehirn triggert in seiner Funktionsweise.
Genau, aber es zeigt halt auf so schön anschauliche Art und Weise, weil es basiert, also das ist sozusagen der aktuelle Stand da, das ist so mit der chromatic adaptation, chromatische Anpassung quasi, das ist so das Phänomen und hat halt was mit Color, also der Farbwahrnehmung, die wir so haben und der Konstanz davon und die ist halt geprägt durch unsere Erfahrung und die ist natürlich bei jedem anders, weil wir ja alle, selbst eineiige Zwillinge, die gleiche genetische Information haben, haben halt eine andere Erfahrung bis zu dem Moment X, wo wir sie treffen und sehen dann halt die Welt unterschiedlich. Und so sehen wir dann dieses Kleid unterschiedlich. Und das war so ein schöner Moment, so für mich tatsächlich, weil jetzt kann ich das immer benutzen und damit ganz, ganz trivial, also wirklich sowas, ich sag mal, Einfaches, vermeintlich Einfaches wie Farbwahrnehmung zeigen, hey Leute, die Welt ist bunt, aber wir sehen sie halt alle anders. Und wenn ich rot sage, dann sehe ich was anderes als du. Ja? Und deshalb müssen wir darüber reden. Und wenn es dann an so Konzepte geht wie Freiheit und Sicherheit und ne, also Themen, die ja jetzt auch aktuell sehr heiß diskutiert werden, dann ist doch völlig klar, dass wir uns hinsetzen müssen und ehrlich darüber sprechen müssen, was das für uns bedeutet.
Wenn du Journalismus betreibst, dann produzierst du ja in welchem Medium auch immer irgendwas für eine völlig heterogene Zielgruppe, von der du irgendwie grob annimmst, eine Idee haben zu können und antizipierst, was sie vielleicht beschäftigen könnte oder drückst ihnen am Ende ein Thema aufs Auge oder wie auch immer. Aber du hast ja eigentlich unterm Strich keine Ahnung so richtig, mit wem du da sprichst und wie das, was du da sagst, dann auch wahrgenommen wird, auch wenn du eine sehr konkrete Idee hast von dem, wie es wahrgenommen werden soll, weil deine halt so, ne?
Also das jetzt, ist jetzt gerade schade, dass wir Radio machen, nicht Fernsehen, weil ich habe so ein breites Grinsen im Gesicht. Ja, weil ich möchte diesen O-Ton von dir gerade mit so vielen Konjunktiven und Hilfsverben, ja, den möchte ich einfach allen Journalisten dieser Welt, möchte ich ihnen vorlegen und sagen, das ist die Message, so. So viel, und das, der Begriff ist so ein bisschen seltsam belegt im Deutschen, aber diese Demut, die du gerade zum Ausdruck gebracht hast, ja, also intellektuelle Demut wird das häufig auch genannt, intellektuelle Demut anzuerkennen und zu gucken, was das für mich dann als Sender, wenn wir mal in die klassische Rollenverteilung zurückgehen, als Sender, als Journalist, Journalistin oder Medienmensch oder Mensch, der Informationen in diese Welt bringt, bedeutet, das ist was ich versuche mit, also vielleicht dafür zu sensibilisieren. Und das war dann auch der nächste Schritt. Also ich habe dann erst eine Promotion in Neurowissenschaften in London gemacht und 4 Jahre lang dazu, also zu dieser individuellen Informationsverarbeitung und vor allen Dingen zum Thema der Plastizität. Also Neuroplastizität bedeutet auf einfach Deutsch nichts anderes als die Veränderbarkeit des Gehirns und dass das eben ein Leben lang veränderbar ist.
Was eine gute Nachricht ist, ja.
Ja, voll. Ja. Also für einige eine schlechte, weil ja diese Ausrede kennen wir ja alle. Wahrscheinlich, ich bin zu alt, ich kann das nicht mehr lernen.
Ja, ja, genau. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das am Ende eine Generationsfrage ist, aber das macht ein anderes Fass auf, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir so lange gelernt haben, uns andauernd anzupassen und andauernd irgendwie was Neues zu lernen und andauernd irgendeine neue Technik mitzunehmen, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass ich irgendwann mit 60 da oder 70 da sitze und denke, nö, das nächste Smartphone oder was auch immer man da benutzt, das will ich jetzt nicht mehr verstehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir sind beim Doktor jetzt, ne?
Ja, genau. Also die Promotion, genau, ja. Da gehen wir wieder zurück zu diesem komischen Lebensweg da. Dann bin ich zurück nach Deutschland und habe Perspective Daily mitgegründet. Also aha, die Juliane, die da eben den O-Ton abgegeben hat, ist eine, die auch von Anfang an dabei ist tatsächlich. Mhm. Und wir haben 2016 ein großes Crowdfunding gemacht, wo wir 12.000 Mitglieder eingesammelt haben, 500.000 Euro, um dann halt als Redaktion starten zu können, werbefrei und unabhängig konstruktiven Journalismus machen zu können. Das bedeutet eigentlich in Anführungsstrichen nur, aber damit ist es ganz viel, dass eine zusätzliche W-Frage, also klassisch im Journalismus kennen wir ja diese W-Fragen, wer, wie, wo, wann oder wenn wir Notruf absetzen müssen oder so, das was jetzt, dass das eigentlich die übergeordnete Frage im Konstruktiven ist oder wie kann es weitergehen oder im Englischen dann what now? Also das sozusagen, das den Diskurs, und da sind wir jetzt bei unserem Anfangsthema quasi, komplett verändert, Thema objektive versus subjektive Wahrnehmung, wenn wir das immer mitdenken und natürlich auch so unsere Fragen stellen, egal ob es an Interviewpartner, an Berichte, an Quellen, an Studien, an Situationen geht.
Eine Perspektive anbieten, einen Ausweg quasi.
Ja.
Deswegen vermutlich auch Perspective Daily.
Genau, genau. Das waren immer so die, oder das sind so die Phrasenschweinwörter natürlich, konstruktiv und Perspektive, ne?
Aber das, genau. Das ist total spannend, weil das wahrscheinlich Dinge sind, über die viele Journalistinnen und Journalisten irgendwann schon mal nachgedacht haben, weil es ein Bereich ist, der hoffentlich in viele Redaktionen vorgedrungen ist, weil es, glaube ich, ein wichtiger Bereich ist, aber wo man sich wahrscheinlich als jemand, der Medien konsumiert, in welcher Form auch immer, gar nicht so super viele Gedanken drüber macht. Also dass jetzt irgendwas mit den Nachrichten nicht in Ordnung sein könnte, die ich sonst so angucke. Durch diese Corona-Zeit gucke ich jetzt wieder mal regelmäßiger Tagesschau, als ich das früher irgendwann gemacht habe, weil es mir tatsächlich auch so ein bisschen auf die Laune immer geschlagen ist. Ja, und das kann schon stressen.
Ja, ganz wichtig an der Stelle, kurz die Wissenschaftlerin hier wieder. Mhm. Stress wird ja häufig so im Alltagsgebrauch irgendwie so, ich bin so gestresst, ich habe keine Zeit. Also eigentlich als so ein Synonym für Zeitmangel benutzt. Mhm. In der Psychologie ist das natürlich ein Phänomen, was ganz, ganz anders, auch eben bis hin auf zellulärer Ebene dann, also auch in der Biologie erforscht wird. Was einfach wirklich bedeutet, der Körper und das System ist außer Balance geraten. Mhm. Und das kann sich dann auf den unterschiedlichsten Ebenen äußern. Und wir wissen auch alle, was chronischer Stress machen kann, dass das alle möglichen anderen Krankheiten wiederum fördern kann, weil es sozusagen das Risiko dafür erhöht, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten zu entwickeln, wenn wir unter chronischem Stress leiden, zu wenig schlafen, diese ganzen Sachen. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile Studien, die das mit Bezug auf entsprechenden Nachrichtenkonsum oder Medienkonsum im weitesten Sinne. Und ich rede jetzt nicht nur über Social Media und irgendwie Licht, ne? Quellen, mal Jugendliche, das gibt's auch alles, die Studien, ne? Jugendliche noch abends im Bett liegen und auf ihrem Smartphone und das blaue Licht und wir kommen nicht mehr zum Schlafen, sondern wirklich auch die Inhalte. Und diese ganzen Probleme zeigen mir, ach herrje, und das war jetzt nur ein Ausschnitt, ja? Und dann sind wir bei dem Punkt der sogenannten erlernten Hilflosigkeit. Also wir bekommen halt, wenn wir uns dem hingeben, potenziell 24 Stunden am Tag gezeigt auf allen möglichen Kanälen. Die Welt ist nicht nur schlecht, sondern auch diese übergeordnete Botschaft und du kannst nichts dagegen tun.
Aber es ist ja total spannend, weil es ja irgendwann so gewachsen sein muss, wie es heute ist. Also ich meine, erstmal ist klar, dass da ein Informationsbedürfnis hintersteht. Also wenn ich über irgendwas informiere, dann stelle ich es erstmal 1:1 dar. So ist es ja jahrelang, jahrzehntelang gewesen. Das heißt, es gibt irgendwo einen Krieg auf der Welt, dann berichte ich darüber, es geht um den und den Konflikt. Und solange es keine Friedensverhandlungen gibt, rede ich nicht darüber, ob es da irgendwelche Lösungen gibt oder wie auch immer. Ich stelle ja in den Nachrichten erstmal Fakten dar. Und die sind dann, wenn es um ein schlechtes Ereignis geht, nun mal schlecht, oder?
Das ist genau der Punkt. Das ist halt der Irrglaube, der im Journalismus so präsent ist. Mhm. Und es macht einen Riesenunterschied. Wir können nicht nur die Fakten berichten, weil da, und das ist jetzt das, was ich meine, wenn ich sage, da können sozusagen Psychologie und Neurowissenschaft voneinander profitieren. Ich drücke es mal ganz positiv aus, weil allein schon die Frage oder die Auswahl des Themas, du hast das eben so schön gesagt, ja, dann bin ich bei der Tagesschau über alles Wichtigste in der Welt informiert. Und da musste ich mir ganz so auf die Zunge beißen, weil ich das an späterer Stelle natürlich jetzt nochmal aufgreife. Mhm. Weil wer entscheidet das denn? Also natürlich gibt es dann, ne, die journalistischen Relevanzkriterien und einer davon, da kommen wir dann sicherlich gleich noch drauf, ist halt Negativität, warum das so ist, ne? Und Relevanz dann eben auch im Sinne von Nähe, also räumliche Nähe und so weiter. Also warum wird über Unglücke berichtet, wenn zum Beispiel, also in Deutschland, wenn Deutsche beteiligt waren oder gestorben sind, wenn das nicht der Fall ist, wird weniger stark und so weiter und so fort. Ne? Und es, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau das Jahr, aber es war ein Interview mit John Kerry, also in den USA, wo die eine Korrespondentin gefragt hat, was könnten wir denn jetzt tun oder was könnten die USA tun, um einen Angriff zu verhindern? Das ist eine konstruktiv, also konstruktiver geht's nicht, ja, konstruktive Frage. Und jetzt kommt der Clou. Das, diese Frage hat dazu geführt, dass die Angriffe verhindert wurden. So, und damit ist klar, dass Journalismus niemals nur abbildet. Also Catherine Gidenstedt, eine der Pionierinnen im konstruktiven Journalismus, hat das schöne Buch geschrieben, From Mirrors to Movers, also von den Leuten, die immer nur abbilden oder spiegeln, zu denen, die bewegen. Weil das tun Journalisten, und damit rede ich jetzt auch wir, wenn ich uns bald mal einschließe, das tun wir immer. Wir verändern die Menschen, und da sind wir bei Neuroplastizität, dadurch, dass wir Informationen in die Welt setzen. Und die Frage ist halt einfach, wie stellen wir diese Fragen und wie wählen wir aus? Weil wir können sagen, wir wollen da nicht drüber nachdenken. Dann machen wir es sozusagen unbewusst. Oder wir sagen, wir denken darüber nach und überlegen uns ganz bewusst. Und dann kommt häufig dieser Aufschrei mit Manipulation. Die Manipulation, wenn wir es so nennen wollen, ich würde halt eher von Beeinflussung sprechen, weil Manipulation immer ein negatives Ziel meiner Meinung nach beinhaltet. Mhm. Oder meinem Kenntnisstand von, was Manipulation bedeutet. Und wir können uns oder wir müssen uns das mehr bewusst machen, weil das ist diese Riesenverantwortung, die wir haben.
Es ist so ein kleiner Gänsehautmoment, weil es macht das irgendwie ziemlich groß. Ne? Wir waren ja schon am Anfang ziemlich groß, aber das macht es am Ende ziemlich groß, weil du natürlich nicht jede Sekunde darüber nachdenkst, wenn du Journalistin, wenn du Journalist bist, über das, was du tust. So. Und das ist offensichtlich ein Fehler, weil du, also ich kann schon nachvollziehen, wenn du sagst, die Information, die ich herausblase, die hat eine Auswirkung. Natürlich hat sie eine Auswirkung, weil sie irgendwas in Köpfen von Menschen tut. So, und was auch immer sie tut, das können wir ja irgendwie mitbestimmen. Das finde ich tatsächlich eine ganz spannende Erkenntnis.
Ja, und dieses, genau, du hast es so schön gerade gesagt, in den Köpfen der Menschen. Hm. Also wir können nicht nichts tun. Also wir können, das ist das Schöne, ne? Also doppelte Negationen sind ja super schwierig fürs Hirn, aber wir können nicht das Gehirn des Gegenübers beeinflussen. Also wenn ich jetzt mit dir spreche, beeinflusse ich mindestens zwei Gehirne. Wenn jetzt mal wir davon ausgehen, dass niemand die Sendung hört, es ist mein Hirn und dein Hirn.
Das wird nicht passieren.
Aber, ne? Ja. Also das ist halt der Punkt. Das tun wir immer. Wir können nicht. Und genauso, wenn dann, um zum Thema Plastizität und wie können wir selber, und jetzt kommen wir vielleicht wieder zu der erlernten Hilflosigkeit beziehungsweise zu dem Gegenteil davon, nämlich der Idee der Selbstwirksamkeit und diesem Gefühl, was kann ich schon machen? Wir können uns auch nicht verändern, weil dieses Hirn halt ein Leben lang plastisch ist. Mhm. Und deshalb, und wenn wir jetzt mal so in die Rolle des Rezipienten, der Konsumenten von Informationen, und das sind wir ja alle auch, hast du ja eben auch schön geschildert mit dem Beispiel der Tagesschau, da reinschlüpfen, dann haben wir halt auch da als Konsumenten eine Riesenverantwortung, wie wir unsere Zeit verbringen. Weil ganz platt, nächster Gänsehaut-Moment, wait for it, jeder Gedanke verändert unser Gehirn. Mhm.
Und ich darf mir überlegen, welche Gedanken ich da hineinlassen möchte und welche nicht.
Richtig, richtig.
Was passiert mit uns, wenn wir die ganze Zeit diese Informationsflut von nicht konstruktiven bis negativen Nachrichten um die Ohren gehauen bekommen oder zulassen, dass wir sie um die Ohren gehauen bekommen, sie konsumieren? Welche Auswirkungen hat das?
Ja, ich bringe noch diese Sache mit der Negativität mit rein, weil das passt ganz gut, warum wir alle, also warum Negativität so ein wichtiger Relevanz oder so ein richtiges Relevanzkriterium ist, weil unser Gehirn, ich nenne das immer liebevoll unser Steinzeithirn, weil sich das einfach seitdem nicht besonders großartig verändert hat, dafür optimiert ist, ganz wichtig, ist nicht programmiert, weil es ist eben kein Computer, es ist dafür optimiert, auf Negatives stärker und intensiver zu reagieren. Und das sehen wir an ganz einfachen Studien. Wenn wir zum Beispiel Wörter wahrnehmen, die eher negativ oder positiv sind, reagieren wir intensiver, also bis hin zu Pupillenmessung, Schweißbildung und solche Sachen. Bei negativen Wörtern alles stärker. Bei Männern witzigerweise, oder weiß nicht, ob es witzig ist, aber eins der Ergebnisse, dass sind diese Effekte noch stärker. Und das fängt halt bei einfachen Wörtern an und dann können wir uns natürlich vorstellen, was zum Beispiel Videosequenzen machen, die entsprechende schreckliche Bilder zeigen und so weiter und so fort. Warum sind wir dafür optimiert? Naja, weil früher halt das Verpassen einer negativen Sache potenziell das Letzte war, was wir getan haben, wenn das in Form eines gegnerischen Stammes oder eines Mammuts oder Säbelzahntiger war. Das heißt, unser Hirn sitzt noch so ein bisschen in der Steinzeit, wohingegen wir jetzt im 21. Jahrhundert irgendwie versuchen, klarzukommen mit dieser 24-Stunden-Dauerbeschallung an Informationen. Ja? Also das gab es halt, wie gesagt, dann schon immer, aber durch die, ich nenne es jetzt mal Digitalisierung, ist ein bisschen ja mittlerweile so ein Kampfbegriff, aber ne, Dauerverfügbarkeit von Informationen, wenn wir es ein bisschen neutraler, sachlicher, wie auch immer ausdrücken wollen, kann das bis ins Krankhafte dann gehen und krankhaft dann wirklich jetzt in dem Sinne von pathologische Auswirkungen auf unsere psychische und körperliche, für mich ist das das Gleiche, Gesundheit. Ja, also sprich, es kann dazu führen, dass wir zum Beispiel dieses Gefühl der Hilflosigkeit, jetzt mache ich die Kurve zur erlernten Hilflosigkeit, wirklich dann zum Beispiel Depressionen fördern kann, aber eben auch sowas wie Schlafstörungen und das bedingt sich dann wiederum gegenseitig. Oder eben zu einem höheren Stress führt. Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass der Konsum von der Berichterstattung, also eine ganz explizit, vielleicht ein Beispiel, nach dem Anschlag beim Boston-Marathon, haben die Wissenschaftler, die es untersucht haben, gemessen, was das mit den Menschen gemacht hat, die vor Ort waren, also die es live mitbekommen haben und die, die davon in den Medien erfahren haben. Und die, die davon in den Medien erfahren haben und dann halt natürlich auch einen entsprechend hohen Konsum zu diesem Ereignis hatten, waren gestresster. Und sozusagen das System Körper-Mensch war mehr aus dem Gleichgewicht als die, die live vor Ort waren. Und das ist natürlich ein Phänomen, also nochmal zum Thema Verantwortung, wo wir uns einfach, wir als Gesellschaft, und damit meine ich jetzt alle, wenn wir die Welt in Journalisten und Nicht-Journalisten teilen wollen, die Gesellschaft überlegen müssen, wie wollen wir uns informieren und welche, und ich mache es mal ganz, ganz sachlich, Informationen wollen wir wann, wie an unser sensibelstes Organ, das Gehirn, ranlassen. Und da spreche ich dann gerne von dem Begriff der Medienhygiene.
Bevor wir da vielleicht weitermachen, eine Sache, die ich an der Stelle mal kurz ansprechen möchte, weil wir ja nicht nur Nachrichten konsumieren und wir nicht nur schlechte Meldungen konsumieren, sondern gerade durch die, wie du es eben dann benutzt hast, Digitalisierung, ja, einen ganzen Haufen von Informationen in uns hineinfressen. Und wenn ich mir auf Instagram angucke, wie, weiß ich nicht, eine entfernte Bekannte neue Lockenwickler ausprobiert, dann ist das ja keine.
Tust du sowas?
Eher nicht. Aber da sind ja die ne, also so Stories oder wenn ich auch auf YouTube irgendeinen Bullshit gucke oder was auch immer so, dann ist das ja nicht per se eine negative Nachricht, sondern es ist im besten Fall sogar Entertainment. Gibt es dann sowas wie einen Ausgleichseffekt für das Negative, was dann zwischendurch uns auch immer erreicht durch Push-Nachrichten, durch vielleicht E-Mails, die ich nicht hätte lesen sollen im Feierabend, durch eben Nachrichten, Ticker und so weiter und so fort?
Das, was du gerade beschrieben hast, ist in der Psychologie dann ein Teil der sogenannten Bewältigungsstrategien. Also manchmal wird es auch im Deutschen dann als Coping, also das englische Wort für Bewältigung, Coping-Strategien oder Bewältigungsstrategien. Und für manche Menschen ist es dann eben zu sagen, okay, dann mache ich jetzt manchmal bewusst, unbewusst, was komplett anderes. Ich nenne das immer so das Marmeladekochen, ja, oder das Stricken oder Häkeln oder eben die Lockenwickler auf Instagram. Ja. Das ist so der Punkt, ja, um da einfach natürlich so eine Art, okay, ich muss ja irgendwie klarkommen, ja. Also ich möchte nicht in diesen kompletten Stress, erlernten Hilflosigkeits-, Negativitäts-, Depressionskreislauf sozusagen enden. Also, wie viel mache ich davon und wie viel lasse ich sozusagen noch an Weltgeschehen an mich heran und bin Teil einer, um es jetzt mal hier ganz groß zu denken, Teil einer aufgeklärten Bevölkerung, einer liberalen Demokratie, wo ich mich über die Themen informiere, wenn ich merke, dass diese großen Themen, die mich aber eigentlich ja natürlich auch betreffen, ja, also Bildung, Gesundheit, Klima, die ganzen Sachen, wenn mich das so stresst und ich dann nur noch die Marmelade einkoche, ja, das ist natürlich eine Riesengefahr dann. Und deshalb ist es so wichtig, nochmal wieder Thema Verantwortung, mehr konstruktiven Journalismus zu betreiben, um Menschen eben nicht in dieser erlernten Hilflosigkeit überhaupt erstmal reinzubringen und natürlich auch vor allen Dingen nicht da zu lassen. Also da gibt es dann Studien, die zeigen, mit Schülern zum Beispiel, also zwei Gruppen von Schülern, zweimal Aufgaben bekommen. Also da müssen die einfach nur Buchstaben sortieren und Wörter. Also die sind quasi wie, als wenn man die einmal geschüttelt hat, sind die Buchstaben durcheinander und dann sollen die daraus Wörter machen. Und dann kriegt die eine Gruppe zweimal so einen Buchstabensalat, wie diese Buchstabensuppe, das kennen vielleicht alle.
Ja.
Und das ist unlösbar, also es gibt kein Wort. Und die andere Gruppe kriegt halt zwei Wörter, die man einfach dann, oder Buchstabensalat, wo man Wörter was machen kann. Und beim dritten Mal kriegen alle das Gleiche. Und die erste Gruppe, die halt vorher zwei unlösbare Aufgaben gestellt hat, kann diese Aufgabe nicht mehr lösen. Also es reichen wenige Minuten, und das jetzt übertragen hier auf Medienkonsum, natürlich muss man da vorsichtig sein, es ist nicht eins zu eins übertragbar, aber ich denke, die Parallele ist klar. Ja? Wenn ich mehrmals am Tag gesagt bekomme, dass alles schlecht ist in dieser Welt, oder ich nehme nochmal diese schöne Beschreibung, also schön im Sinne von anschaulich, Beschreibung von dir nach diesem Tagesschaugefühl, ja. Und jetzt das Wetter so, ne? Also das klingt ja schon fast wie Ironie.
Und auch das Lächeln sieht immer ein bisschen gequält aus, neuerdings habe ich irgendwie das Gefühl bei den Menschen, die das präsentieren, ja. Genau, als würden sie es selber nicht glauben. Ja.
Genau. Ja. Und da dann anzusetzen und zu sagen, Moment mal, also wenn wir akzeptieren, so, okay, das ist die Aufgabe und das ist die Herausforderung, wenn wir das. Oder machen wir es vielleicht so, wenn wir das nicht tun? Also warum dann überhaupt berichten, wenn wir nicht über die Zukunft und über dieses Was jetzt sprechen wollen? Also was ist dann meine Motivation, mich über die Welt zu informieren, wenn ich nicht über morgen nachdenken möchte? Und mit morgen meine ich jetzt wirklich auch die nächste Stunde bis hin zu die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Warum dann irgendetwas tun oder Journalismus betreiben?
Ich muss aber jetzt trotzdem nochmal die andere Seite einnehmen und nochmal fragen, gibt es nicht auch unlösbare Probleme? Gibt es nicht auch Berichterstattungsgebiete, wo es keinen konstruktiven Weg hinaus gibt, weil er einfach gerade nicht da ist?
Absolut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich bin dankbar, dass du ihn ansprichst. Es geht nicht darum zu sagen, beim Konstruktiven, so liebe Leute, und jetzt stell dir vor, ich mache gerade so diesen Handwerker, Maurer, Hände, ne? So, das ist whatever works. Ja. Und das ist die Lösung hier. Oder wir haben die drei im Angebot, ja, eins, zwei oder drei.
Genau, so wie lösen wir den Nahostkonflikt so, ja?
Genau, also, ja. Das ist immer so die Klassikerfrage tatsächlich, ja, die wir, Sprung zurück in die Vergangenheit, beim Crowdfunding von Perspective Daily haben wir so eine Tour durch Deutschland gemacht und haben 17 Live-Veranstaltungen, vor Corona gab es mal sowas wie Live-Veranstaltungen, wo Menschen hingekommen
völlig sind. Unvorstellbar, ja.
Völlig unvorstellbar. Und da haben wir dann tatsächlich immer so ein bisschen so ein Bullshit-Bingo-Fragenmäßig gespielt. So, weil es war wirklich genau die Frage, ne? Dieses, ja, wie lösen wir den Nahostkonflikt?
In
ja,
vier
was
Sätzen.
Ist mit dem Syrien?
Ja, genau.
Ja, ne? Syrienkrieg und so weiter. Also es war ja 2016. Mhm. Und da war das dann auch natürlich gerade ein sehr, sehr aktuell diskutiert oder heiß diskutiertes Thema. Und genau das ist der Punkt. Natürlich geht es dann nicht darum, dass wir sozusagen den Magic Hat aufhaben und sagen, hier, husch, ne, Merlin, das ist der Zaubertrick und oder dass es geschweige denn unsere Aufgabe als konstruktive Journalisten und Journalistinnen wäre, jetzt uns hinzusetzen und diese Lösung zu entwickeln. Nein, sondern es geht darum, diese Was-Jetzt-Frage zu stellen, weil, auch wenn noch keine konkrete Lösung da ist, das die einzige Möglichkeit ist, um weiterzumachen. Das heißt ja nicht, dass morgen der Friedensvertrag unterzeichnet wird, auch wenn das sich viele Menschen inklusive mir wünschen würden, ja.
Ja.
Sondern es heißt einfach diese Was-Jetzt-Frage. Denk zurück an das Beispiel mit John Kerry. Ja? Dadurch, dass die Journalistin die Frage gestellt hat, gibt es einen Weg, einen Angriff zu verhindern? Gibt es einen Weg oder wie wollen wir damit umgehen? Also lösungsorientiert ist, wenn wir so ein bisschen ganz einfache Mengenlehre mäßig uns das vorstellen wollen, lösungsorientiert ist sozusagen eine Subgruppe von dem Konstruktiven, wo wirklich konkrete Lösungen, die es häufig auch schon gibt, die Menschen, Organisationen, Unternehmen entwickeln und wo auch viel zu wenig darüber berichtet wird, die vorzustellen und auch kritisch zu betrachten. Also das ist auch ganz wichtig. Konstruktiv bedeutet nicht, unkritisch zu sein. Im Gegenteil. Also es geht wirklich darum, kritisch zu fragen, wie wollen wir weitermachen? Wie können wir weitermachen? Was sind mögliche ich sage gerade nur das englische Wort, Pitfalls, also Fallen, wo man reintappen kann, ja. Das meine ich. Hm. Also das ist, ne, darum geht es nicht, sondern halt wirklich zu gucken, kritisch zu beleuchten und nicht irgendwie PR zu machen. Das war auch immer eine der Fragen dann, gerade so von journalistischer Seite. Ja, und dann machen wir PR für irgendwelche Unternehmen, die dann die neuesten Solarzellen entwickelt haben oder was, ne? Darum geht's nicht.
Ich würde da gerne gleich noch ein bisschen bleiben in dem Bereich. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz zurückkommen in das, was diese schlechten Nachrichten oder diese schlechten Bilder oder all das, was auf uns da so hineinprasselt, was das mit uns macht. Und zwar auch in Abgrenzung an Unterhaltung. Weil eben, als du das so erzählt hast, muss ich darüber nachdenken, dass wir uns sowas ja eigentlich auch im Unterhaltungsbereich geben. Wie unterscheidet das, oder kann das Gehirn unterscheiden, wenn ich einen Tatort gucke und deswegen gestresst bin oder wenn ich einen Ego-Shooter zocke oder sowas? Also oder zählt das alles mit dazu?
Das ist total spannend, weil das natürlich so ein bisschen auch da wieder Bewältigungsstrategie, so ein bisschen noch extremer was zu sehen als die Realität oder die wahrgenommene Realität, dann sich zu sagen zu können, okay, so schlimm ist das alles gerade gar nicht, es könnte noch schlimmer sein. Das ist halt eine Coping-Strategie, eine andere dann halt sich die Rom-Coms anzugucken und die Groschenromane zu lesen und zu sagen, ah, es gibt auch noch Gutes auf der Welt. Ne? Also wir sind ja auch alle unterschiedlich und das ist ja auch schön, da sind wir wieder bei der Individualität, jeder hat so seine Coping-Strategie. Aber um auf die Frage zu kommen, was macht das dann mit uns und können wir unser Gehirn, was ist der Unterschied? Große philosophische Frage. Können wir das unterscheiden? Das macht erstmal auf ganz vielen basalen Ebenen und das sind sozusagen die, wenn wir jetzt nochmal das Hirn einteilen, in evolutionsbiologisch ganz alte Regionen, das sind dann auch diese, die dann halt auf Negativität und so schnell reagieren. Das ist sozusagen das, wenn wir den Stock im Wald sehen, wo wir denken, huch, es ist eine Schlange und dann ist es halt doch nur ein Stock. Mhm. Diese Dinge, die passieren da ganz automatisch und die passieren genauso, wenn wir diesen Film sehen und deshalb oder einen Ego-Shooter spielen oder was auch immer. Und deshalb sind auch diese Diskussionen, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine Position einnehmen möchte, die Diskussionen sind wichtig. Der Frage, ab welchem Alter sollte zum Beispiel Gewalt von Kindern oder ne, tun wir damit was Gutes oder eben was Schlechtes, wenn wir jetzt mal einfach die übergeordnete Frage ist, wir wollen gesunde Menschen.
Mhm. Ja. Ja.
Wenn wir Kinder da exponieren und natürlich auch Erwachsene, uns alle exponieren. Und wann entstehen, und das ist total spannend, finde ich, wann entstehen sogenannte Gewöhnungseffekte und wir reagieren dann halt nicht mehr. Also die große Frage der Empathie und der Empathieabnutzung auch. Oder eben der empathischen Überforderung, was wir zum Beispiel häufig bei Menschen sehen, die in einem medizinischen Kontext oder in anderen NGOs und in Kriegsgebieten, ne, oder auch Kriegsreporter und so weiter, arbeiten, da dann diese Trennung vom Ich überhaupt noch herstellen zu können, wenn wir das Leid von anderen Menschen sehen. Mhm.
Erstaunlicherweise ist ja jetzt, um es mal wieder eine Nummer kleiner zu machen, wenn ich mit meinem Stress zu Hause sitze oder halt mit, weiß ich nicht, mir dann eben Nachrichten angeschaut habe oder mich mit irgendwas befasst habe, was mich jetzt irgendwie nicht so richtig glücklich macht, dann denke ich sowas wie, ja, dann gucke ich jetzt eine Serie und schalte mal ab. Und dann gucke ich mir eine Serie an, in der es auch um Korruption, Drogenmafia oder was auch immer, also Probleme, die es in der Welt ja auch real gibt, gucke ich mir dann an und habe trotzdem das Gefühl, ich schalte gerade ab.
Ja, ja.
Mache ich mir was vor?
Ja, genau. Du machst dir auf jeden Fall was vor. Kurzer Reality-Check hier, tut mir leid, dass du
das ist in Ordnung.
Ist okay. Ja. Sonst müssen wir mal gucken, wie wir es gleich noch aufarbeiten. Aber, du hast ein ganz wichtiges Wort benutzt. Du hast gesagt, abschalten. Mhm. Und das ist ein Punkt, den unser Gehirn, oder das ist was unser Gehirn nicht kann, beziehungsweise wenn es das macht, dann sind wir tot. Genau dieses Gefühl, wo du ja sagst, ich schalte jetzt ab, ich lenke mich ab, wie auch immer. Und für die eine Person ist es dann, den Krimi zu gucken. Für die nächste Person ist vielleicht, die Laufschuhe anzuziehen. Und für die nächste Person ist es, Marmelade zu kochen. Mhm. Ja? Das geht nicht. Also wir können nicht abschalten, weil dann wären wir tot. Was wir machen können, ist umschalten. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du jetzt mache ich mir da was vor? In dem Fall ja, weil du im Prinzip ähnliche, also natürlich ist es weniger anstrengend, weil du sagst, okay, da ist eine gewisse Distanz und so weiter und so fort, auch wenn es vielleicht reale Probleme auf dieser Welt behandelt, aber trotzdem die gleichen oder ähnliche kognitive Ressourcen verwendest, um diese Informationen zu verarbeiten und vor allem dir das natürlich auch wieder das ganze Schlechte und Negative in der Welt zeigt. Mhm. Und auf der anderen Seite, es viel besser wäre, wenn du ein, ich sag mal, gutes Umschalten machen würdest und besser jetzt im Sinne von, immer Ziel definieren, ne, ganz wichtig, besser im Sinne von, dass es dir gut tut. wenn wir es mal so ganz, ganz platt und einfach formulieren wollen. Dann wäre es halt, möglichst eine Tätigkeit zu suchen, die andere kognitive Ressourcen oder vielleicht sogar möglichst geringe kognitive Ressourcen benutzt.
Was verbraucht denn wenig kognitive Ressourcen?
Vor allen Dingen rausgehen, in die Natur gehen. Und das ist tatsächlich, das soll jetzt nicht hier nach so Hippie oder so klingen, ne? Sondern das Gegenteil von sozusagen kognitiver Herausforderung ist ja körperliche, oder nicht Gegenteil, aber so ein bisschen, weil du ja nach Gegenspieler gefragt hast, ist halt körperlich zu sein. Und wirklich dann aber auch mal ganz bewusst zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht raus, nehme mein Smartphone mit, beantworte nebenbei noch E-Mails und höre einen Podcast und keine Ahnung für ein Telefonat. Ja, ich überspitze es jetzt so bewusst, sondern wirklich mal Mut zur Lücke und zu sagen, ich gehe ohne Smartphone aus dem Haus.
Wow.
Crazy idea.
Ja.
Und ohne technische Geräte vielleicht sogar komplett, ja. Und guck einfach mal, was passiert und wie nehme ich die Welt wahr. Und das soll jetzt hier auch kein Coaching werden oder so, aber weil du hast ja danach gefragt. Also die Rechnung kommt am Ende.
Ja, ich nutze das ja alles aus, ja.
Und zum Thema Umschalten, ja. Wo dann in unserem Gehirn die wichtigen Prozesse passieren, wenn wir zum Beispiel versuchen, Dinge zu verarbeiten. Und ich mache es ganz konkret und greifbar. Wann hattest du das letzte Mal eine gute Idee oder einen Einfall?
Unter
und
der Dusche.
So, ich wollte es gerade sagen, nicht unter
es,
der Dusche.
Es ist so ein blöder Klassiker, aber ich kann an keinem Ort besser Gedanken sortieren als unter der Dusche.
So. Und was hast du unter der Dusche, es sei denn, du bist irgendwie so ein totaler crazy Typ, der so ein wasserfestes Smartphone oder so dann benutzt, aber was hast du wahrscheinlich nicht dabei?
Ja, mein Smartphone, tatsächlich, ja.
So, und das ist der Punkt, also es ist, als ob wir uns abgesprochen hätten, dieser Duschmoment ist halt wirklich der Klassiker natürlich, ne? Andere sagen auf der Toilette oder so, keine Ahnung, je nach Vorliebe. Aber das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, dieses Umschalten, dieses, wenn unser Gehirn angeblich, weil wir ja dann sagen, abschalten, ne? Nichts tut, dann passiert da halt ganz viel, genau wie im Schlaf. Und deshalb ist Schlaf auch so wichtig. Also es ist ein super spannendes Subfeld der Neurowissenschaften, die Schlafforschung.
Ich hoffe, dass es wichtig ist, weil wir verbringen ja unfassbar viel. Was ist ein Drittel unseres Lebens mit Schlafen? Das sollte wichtig sein.
Leider immer weniger. Das ist ein Riesenproblem.
Ich würde gerne jetzt mit dir umschalten und möglichst konstruktiv die nächsten Minuten verbringen. Was könnte es Konstruktiveres geben, als ein Spiel zu spielen? Weil es ist auch ganz klar ein Ausweg definiert. Ein Ziel steht von vornherein fest. Du musst es gewinnen. Wir spielen jetzt vom Pferd, unser Wahr- oder Falsch-Spiel. Und dein Job ist es herauszufinden, welche dieser drei Geschichten, die du gleich um die Ohren gehauen bekommst, und da sind wir wieder bei Wahrheit, Wahrnehmung und all diesen Dingen, welche richtig ist und welche falsch. Es gibt eine, die ist vom Pferd, das heißt, die ist erfunden, und zwei, die sind richtig. Und diese Geschichten, die haben irgendwas mit dir zu tun, würde ich vermuten. So ist es zumindest in der Regel. Und Martin Krinner, der hat diese Geschichten vorbereitet aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, der erzählt dir jetzt auch, was das sein könnte.
Nicht nur die Schwierigkeiten benennen, sondern auch eine Lösung präsentieren. Darum geht es auch heute in den Geschichten vom Pferd. Denn ich erzähle jetzt gleich drei Stories, oder besser drei gute Nachrichten, in denen Leute nicht nur ein Problem erkannt haben, sondern auch rausgefunden haben, wie sie es wieder aus der Welt schaffen können. Und alle drei Geschichten haben etwas mit Umweltverschmutzung zu tun. Euer Problem wird es jetzt aber sein, dass nur zwei dieser Geschichten wirklich passiert sind. Eine habe ich mir ausgedacht. Und ob ihr jetzt rausfindet, welche das ist, naja, das werden wir mal sehen.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Ich finde es voll nett, dass Martin da die ganze Zeit von euer Problem geredet hat, um das klarzumachen, es ist dein Problem. Aber ich kann dir versprechen, das Problem wird sich in den nächsten, sagen wir mal, 10 Minuten in Luft aufgelöst haben. Und das ist doch eigentlich eine ganz gute Perspektive, oder?
Das ist eine super Perspektive.
Hier ist Geschichte Nummer 1.
Für die erste Nachricht müssen wir raus. Raus aus dem Haus und raus aus Deutschland. Die spielt nämlich in Südengland. Genauer gesagt in Dorset. Und wie so viele gute Nachrichten beginnt auch diese hier mit einer schlechten. In Dorset gab es nämlich früher riesengroße Heidelandschaften mit vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten. Und unter anderem wächst dort der Sumpfbärlapp. also ein vielleicht knöchelhohes, moosartiges Gewächs, das vor ungefähr 400 Millionen Jahren entstanden ist. Heute ist es aber vom Aussterben bedroht. Und deswegen hat sich eine Gruppe von Naturschützern Gedanken darüber gemacht, was sie dagegen tun könnten. Und sie hatten eine kuriose, aber auch etwas riskante Idee. Sie haben nämlich beobachtet, dass der Sumpfbärlapp so etwas wie der Masochist unter den Grüngewächsen ist. Er mag es nämlich, wenn er angefressen wird oder wenn Ziegen, Schafe oder sonstige Heidebewohner den Boden so richtig aufscharren. Und um das möglichst effektiv zu simulieren, haben die Umweltaktivisten ein wahres Ungeheuer angeschmissen. Einen 5-Tonnen-Traktor mit einer großen Mistzange vorne dran. Und mit diesem Ungetüm sind die Naturschützer über eines der wenigen noch erhaltenen Stücke Heidefläche gebraust, auf dem der Sumpfbärlapp noch wächst. So um die 3000 Pflanzen standen da noch. Und die haben sie mit dem Trecker und mit der Mistzange so malträtiert, als ob eine ganze Büffelherde darüber gelaufen wäre. Und das mit Erfolg. Der Bärlapp war froh über den frisch gepflügten Boden und da, wo vor kurzem noch 3000 Pflanzen standen, wuchsen etwa 12.000 Exemplare nach. Was die Umweltschützer jetzt dazu gebracht hat, auch an anderen Stellen die Heide übel zuzurichten, damit sie wieder in alter Blüte erstrahlen kann.
Nee, das glaube ich nicht.
So, Maren, was fühlst du jetzt, wenn du diese Geschichte gehört hast?
Also ich habe wieder ein breites Grinsen. Ich bin so ein visueller Typ. Ne? Ich stelle mir das halt vor. Und das ist schon ein eher witziges Bild. So.
Auf jeden
also
Fall.
Dorset und so. Ich kenne die Landschaft da auch, weil ich habe ja 4 Jahre in England gewohnt und Dorset war ich dann auch mal unterwegs. Und ich stelle mir das halt vor. Und auch die Ideen, was die so für einen Spaß dabei gehabt haben. Also ich fand das eine ganz charmante Idee. Mhm. Ist natürlich jetzt, also ich muss jetzt schon sagen.
Nein, musst du nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Du bekommst alle 3 Geschichten erstmal präsentiert und darfst dich hinterher dann auch in aller Ruhe entscheiden. Ich wollte einfach nur mal so zwischendurch so ein bisschen Smalltalk machen hier.
Okay.
Geschichte Nummer 2.
Die zweite gute Nachricht kommt aus der Schweiz. Und es geht dabei um Katzen. Tja, so, jetzt könnte man meinen, ach süß. Das ist ja schon eine gute Nachricht, aber nein, es geht jetzt nicht um die Katze selbst, sondern es geht um Katzenpisse. Denn auch die Katze ist eine ganz große Umweltsau und das wird einem spätestens dann klar, wenn man so ein Katzenklo mal ausräumt. Pro Jahr produziert so eine mitteleuropäische Durchschnittskatze nämlich ganze 97 Kilogramm vollgepinkeltes Katzenstreu. Und dafür hat der Mensch dann 2 Sorten zur Auswahl. Das herkömmliche Streu auf mineralischer Basis oder Biostreu aus Holz, Mais oder anderen Pflanzenfasern. Und letzteres hat der große Katzenliebhaber Maurizio Diroli nie benutzt. Und zwar ganz einfach, weil es nicht so gut klumpt wie herkömmliches Katzenstreu. Weil ihn das aber nicht losgelassen hat, hat Maurizio eine Lösung gefunden. Er ist nämlich hauptberuflich Landwirt und Schneckenzüchter für die Spitzengastronomie. Und pro Jahr liefert er etwa 80.000 Schnecken in diverse Schweizer Kochtöpfe. Und er weiß, dass Schneckenschleim ein ganz hervorragender natürlicher Kleber ist, wenn er trocknet. Und deswegen hatte er die Idee, ganz kleine Mais- und Holzpellets einfach mit einem Extrakt aus Schneckenschleim zu behandeln und so ein Katzenstreu herzustellen, das nicht nur komplett biologisch abbaubar ist, sondern auch noch anständig klumpt.
Wirklich, meinst du das ernst?
Bist du ein Katzenmensch?
Ich bin ja tatsächlich der Pferdemensch. Deshalb finde ich ja, dass das Ganze auch noch unter diesem Motto steht. Noch viel grandioser.
Ja.
Also wenn du mich fragst, Katze oder Hund, sage ich Pferd.
Okay, ich verstehe. Schwierig, ja. Wir machen einfach mal weiter. Bevor ich dich jetzt frage, was du von dieser Geschichte hältst, komm, wir nehmen die 3. Geschichte noch mit.
Ich brauche Story 3, ich glaube, ja.
Kriegste.
Und die letzte Geschichte, die spielt in Frankreich. Genauer gesagt in Cavalaire, einem Badeort an der Côte d'Azur, so ungefähr in der Mitte zwischen Nizza und Marseille. Und dort kommen jedes Jahr, wenn uns nicht gerade Corona plagt, Tausende von Touristen hin. Und die breiten dann am Strand ihre Handtücher aus, cremen sich brav ein, lassen sich in der Sonne brutzeln und gehen dann ins Wasser. So, alles bestens. Das Problem daran ist aber, die Sonnencreme wird natürlich von der Haut abgespült. Und zwischen 6.000 und 14.000 Tonnen landen auf diese Art und Weise weltweit in den Meeren. Und der UV-Filter schadet dann zum Beispiel dem Wachstum von Plankton. Die gute Nachricht ist jetzt, die Lösung dafür wächst auf unseren Köpfen. Und die Idee dazu hatte passenderweise ein Friseur. Der heißt Thierry Gras und er weiß schon seit langem, dass Haare ein unglaublich vielseitiger Rohstoff sind. Thierry Gras sammelt deswegen schon seit sehr langer Zeit aus über 3000 Frisiersalons in Frankreich, in Belgien und Deutschland den Haarabfall zusammen und steckt das Zeug dann in so alte Strumpfhosen. Und die werden dann aneinander genäht und zum Schluss kommen dann so lange Haarwürste raus, mit denen man zum Beispiel am Strand den Badebereich vom offenen Meer abtrennen kann, um so zu verhindern, dass A, Sonnencreme mit der Strömung hinaus ins Meer gespült wird und B, Ölreste von Booten, Schiffen und so weiter von draußen an den Strand gespült werden. Denn ein Kilo Haare kann nämlich ganze 8 Kilo Öl aufsaugen. Das kann dann 8 bis 10 Mal gereinigt und wiederverwendet werden. Und weil Thierry Gras mit seinen Haaren so großartige Ölabsorber gebaut hat, helfen die nicht nur in Cavalaire das Mittelmeer vor der Sonnencreme der Touristen zu schützen, sie werden sogar bei Tankerunfällen eingesetzt, um ganze Ölteppiche vom Meer zu saugen.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Also ich habe viel Sympathien für diese Geschichte.
Also.
Aber so richtig weiß ich nicht.
Ich sag, die letzte ist auf jeden Fall wahr. Weil, also vielleicht kurz hier volle Transparenz. Keine der drei habe ich vorher schon mal gehört. Mhm. Außer beim letzten, als er gesagt hat, die Sache mit dem Öl und den Haaren, als vor, wann war es, paar Wochen, / Monaten, vor Mauritius die Ölkatastrophe war, haben tatsächlich, und das war ein Artikel bei Perspective Daily, haben ganz viele Leute ihre Haare abgeschnitten.
Ernsthaft?
Weil das tatsächlich, also die, ja, und das wirkt. Also sprich, der Teil der Geschichte ist auf jeden Fall wahr. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass die komplette Geschichte wahr ist.
Ich habe jetzt nur gedacht, das ist ja unfassbar aufwendig. Ne, muss es dann nicht, also gibt es da nicht irgendwie auf chemischer Basis oder wie auch immer andere Materialien, die man da viel einfacher einsetzen könnte, die ähnliche Eigenschaften haben, als aus 3000 Friseursalons Haarreste zusammenzusuchen.
Die das, Sachen zu sammeln.
Genau, ja. Das ist ja wahnsinnig aufwendig. Ja,
das weiß ich halt tatsächlich, das wurde in Mauritius gemacht und tatsächlich auch sehr, also das war zum Thema erlernte Hilflosigkeit und Selbstwirksamkeit hier nochmal kurz, das hat natürlich den Menschen auch einfach gezeigt, so ich kann was tun, ja, weil es wirklich, also diese unheimliche Saugkraft und häufig ist ja so, wir lernen von der Natur, ne, fliegen Flugzeuge und da eben dann Haare Saugmaterial, also deshalb würde ich für die voten, dass die wahr ist.
Okay, bleiben zwei übrig.
Richtig. Mm-hmm. Dorset und Schweiz, also Katzenklo und Sumpfgras.
Ja. Also die Knubbeligkeit durch Schneckenschleim. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, also ich habe schon mal eine Schnecke auf der Hand gehabt, also ich kann mir schon vorstellen, dass das, was da übrig bleibt, das ist ja schon eine klebrige Angelegenheit, ne? Dass das schon auch klumpt. Aber ob das die Geschichte glaubwürdiger macht.
Ob das wirklich jemand gemacht hat.
Ja, so. Ich finde auch die erste Geschichte, die ist so hübsch inszeniert, so man kann sich das, wie du gerade gesagt hast, man sieht direkt diese Bilder von diesen, irgendwelchen Bauern, die sich ins Fäustchen lachen und sagen, hey, das ist doch total witzig und jagle über das Feld mit dem Mistgabeladapter vorne dran, so und vielleicht ist es auch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ich weiß es nicht.
Also das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja.
Aber
also das sozusagen false friend-mäßig, ne? Die versuchen uns auf eine falsche Fährte zu locken, weil das ist sozusagen am plausibelsten und das sind halt eher die Absurden.
Boah, ich finde es echt schwer.
Wenn wir auf der Metaebene dran gehen, dann würde ich tatsächlich fürs Katzenklo und die Haare voten. Also die Katzenklo-Sache ist halt auch so, also ist schon cool, ne?
Also ja, das ist die Frage, also ich meine, es ist natürlich keine wirkliche Anwendungs- Fall, oder? Es ist kein Business Case, würde ich sagen.
Nee, die Geschichte ist einfach cool.
Ja, das stimmt. Es ist vielleicht ein regionaler Business Case, wenn überhaupt. Aber, genau. Ja. Also ich glaube, wenn du mich gefragt hättest, ohne dass wir uns jetzt darüber unterhalten haben, hätte ich Bauchgefühl folgend, wenn wir bei Gefühlen sind, glaube ich, mich am ehesten für Geschichte 3 entschieden und gesagt, das ist mir zu aufwendig, das glaube ich nicht. Aber ja, das bringt dich überhaupt nicht weiter, weil die hast du ja schon abgehakt. Also insofern,
die will ich halt reinnehmen.
Genau. Insofern musst du dich jetzt entscheiden zwischen Bauch und Meta.
Ja, also im Bauch haben wir ja auch ein Hirn, ne? Von daher dieses Bauchgefühl, das ist auch Neuro. Da ist ein eigenes Nervensystem, was noch nicht so gut erforscht ist wie das andere, das im Kopf und generell zentrales Nervensystem und so. Aber daher kommen dann halt auch diese Sachen und auch Sachen wie Intuition. Aber da schweifen wir jetzt ab. Wir entscheiden uns jetzt. Ich entscheide mich. Ich muss mich entscheiden.
Ja, es führt kein Weg daran vorbei. Sonst bleibt die ganze Konstruktivität auf der Strecke. Dann gibt es nämlich keine Lösung
mehr.
Ja,
das will ich auf gar keinen Fall riskieren. Nein. Dann wäre der ganze Sonntag ruiniert.
Ja, also, du. Wenn nicht die ganze Woche danach noch.
Katzenklo und Haare.
Das hier ist die Auflösung.
Eine Pflanze, die geschlagen, getreten und geschändet werden will, damit sie sich ordentlich vermehrt? Tja, das gibt's tatsächlich. Die Geschichte mit dem Trecker, der in der südenglischen Heide durch den Sumpf Bärlapp gebraust ist, die stimmt wirklich. Und ebenso wahr ist die letzte Geschichte mit Thierry Gras, dem französischen Friseur, der mit Würsten aus Haar und alten Strumpfhosen das Öl aus den Meeren zieht. Erfunden war dagegen die zweite Geschichte, denn es gibt zwar Hautcremes, in denen ein Extrakt aus Schneckenschleim verrührt ist, aber als Klebstoff für anständig klumpendes Katzenstreu wurde das Zeug bisher zumindest noch nicht verwendet.
Was lernen wir denn jetzt daraus?
Soll ich dir sagen? Ich wollte sagen, die Lehre ist, wir haben es überinterpretiert.
Entweder das, weil am Anfang hast du ja gesagt, das ist jetzt hier so Metaebene gegen Bauchgefühl. Und du hast dich ja eigentlich fürs Bauchgefühl entschieden, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
Nee, das Bauchgefühl wäre tatsächlich die Dorset-Geschichte gewesen. Und
ach so.
Meta war halt dieses, ja okay, das Absurdere, haben die bestimmt gewählt, um mich oder uns auf die falsche Fährte zu locken.
Du, aus deiner Perspektive, mit all deinen Wissenschaften in deinem Rücken, was sagt uns das jetzt über Entscheidungen, die wir mit unserem Gehirn treffen? Womit treffen wir sie denn sonst?
Also erstens, und da habe ich ja schon so ein bisschen so dieses Intuitionsthema, weil Menschen häufig denken, ja, Intuition ist irgendwie was, du hast es ja auch schön gerade gesagt, ne, aus dem Bauch heraus. Und Intuition ist eigentlich so, ich finde, ein ganz gutes Synonym für Weisheit, weil Intuition basiert ganz, ganz viel auf Erfahrung. Und wir haben dann nicht da sind wir bei bewusst und unbewusst, zwangsläufig den bewussten Zugang dazu, warum wir uns für etwas entscheiden. Und dann kommt ja diese Metasache zum Tragen, wenn wir versuchen, auch vielleicht manchmal dann im Nachhinein Dinge zu erklären, warum wir auf gewisse Art und Weise gehandelt haben. Das sind auch immer ganz schöne Geschichten.
Was ja auch einfacher ist, retrospektiv, ja.
Aber dass halt das Faszinierende ist, dass da einfach so viel passiert die ganze Zeit, was wir niemals mitkriegen werden, aber es trotzdem dann natürlich wiederum unser Verhalten beeinflusst und auch unser Denken. Also Denken ist für mich immer auch im besten Fall der erste Schritt vom Verhalten. Und das einfach eine ganz große Rolle spielt, was wir bisher vorher im Leben gemacht haben.
Gehen wir zum Schluss doch nochmal in die zukünftige Retrospektive unserer Gegenwart und jüngeren Vergangenheit. Welche Bilder bleiben denn jetzt übrig?
Meine Hoffnung.
Bitte.
Welche Bilder übrig bleiben?
Ja, mach aus der Frage das, was du machen möchtest.
Meine Hoffnung, welche Bilder übrig bleiben sollten oder nicht übrig bleiben sollten, das klingt ja schon wieder so negativ, sondern
stimmt,
welche wir mitnehmen.
Ja.
Und auf die nächste Ebene tragen sozusagen und dann auch natürlich übrig bleiben im Sinne von in die Geschichtsbücher eingehen, ist genau diese Erkenntnis, dass wir erkennen, was am Ende des Tages, du hast eben die große Sinnfrage gestellt nach Universum, ja? Darum geht's nicht. Also daran können wir, und ich krieg fast selber jetzt die Gänsehaut, wenn ich das sage zum Thema Gänsehautmomente, ob das Leben einen Sinn macht, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wir können halt ein sinnvolles Leben führen. Und das sich halt immer wieder zu fragen, also jeder Einzelne, wie gesagt, eben bei sich selber und in den verschiedenen Rollen und Gruppen, in denen wir unterwegs sind, und da Bilder zu prägen, die dafür stehen, die dafür stehen, für, manche nennen das dann immer Menschlichkeit, ja, menschliche Momente, Solidarität, alle diese Dinge, die wir auf einmal von außen, und ich zögere jetzt kurz, weil das natürlich auch schwierig ist zu sagen, von außen auferzwungen und so weiter, weil natürlich haben wir ein Stück weit selber dafür gesorgt, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit für Pandemien erhöht wird. Einmal kurz hier nochmal die wissenschaftliche Einordnung oder grobe wissenschaftliche Einordnung, ja. Aber sozusagen ja mehr oder weniger von außen auferzwungen dieser Gewohnheits-Super-GAU passiert ist, weil die eben nicht mehr funktionieren und wir gezwungen werden, Achtung, die neuen Perspektiven einzunehmen und ganz auf einem ganz banalen, basalen Level die Was-Jetzt-Frage stellen müssen. Ja? Also wie wollen wir denn jetzt arbeiten? Wie können wir überhaupt noch arbeiten? Wie können wir uns fortbewegen? Wie können wir füreinander sorgen? Egal ob jetzt in der Gesundheit oder im privaten, sozialen Bereich, dass diese Bilder hoffentlich dafür sorgen. Und jetzt kommt der große Bogenschluss zu den Neurowissenschaften, weil das ist ja dieses plastische Hirn, unsere Gewohnheiten und Denkweisen dahingehend so zu verändern, dass wir das öfter machen und dass wir dieses lösungsorientierte, weg vom problemorientierten auf andere Lebensbereiche und vor allen Dingen in Zukunft beibehalten.
Maren Urner, Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Außerdem hat sie 2016 Perspective Daily gegründet, ein Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Und wenn ihr tiefer in dieses Thema einsteigen wollt oder in diese ganze Themenwelt, sie hat auch ein Buch geschrieben, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Ein schöner Titel auf jeden Fall. Und wie ich ja gerade lese, ein Spiegel-Bestseller. Guck mal einer an, Maren. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses wahnsinnig spannende Gespräch bedanken und wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
Ja, ich sag danke. Es war wirklich eine große Freude.
Dito. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.